Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ich heiße Ulrike Dresner. Meine Freundin Natascha kommt, auch wenn ihr Name so klingt, nicht aus Russland, sondern aus den Niederlanden. Ihr schenke ich ein Buch, das in Österreich spielt, weil sie das Reisen können vermisst. Tatsächlich spielt das Buch nur auf einem kleinen Fleck von Österreich. Dort finden sich eine Jagdhütte, eine noch kleinere Hütte, Wald. Die Ich-Erzählerin, eine Frau in ihren 40ern, wacht eines Sommermorgens in diesem Jagdhaus auf, allein bis auf den Hund ihrer Freunde. Bald findet sie heraus, dass sie nicht mehr ins Dorf gehen kann. Eine unsichtbare Grenze ist entstanden. Alle Lebewesen hinter dieser Grenze sind tot. Sie nennt die Grenze die Wand. So heißt auch der Roman, die Wand. Geschrieben hat ihn Marlen Haushofer, erschienen ist er 1963. Er erzählt davon, wie seine Protagonistin überlebt. Die Wand schützt sie. Sie isoliert sie aber auch. Die Wand ist wie eine riesige Maske. Die vertrauten Grenzen, gesetzt von Geschlecht, Stand, Alter, verlieren ihre Gültigkeit. Trotz des eingeschränkten Bewegungsradius entstehen neue Freiheiten und Beziehungen. Erzählt wird vom Wachsen eines Innenraums durch Einschränkungen im Äußeren. Haushofer gelingt dies spannend, wahrhaftig, mit immenser Anschauungskraft. Sie berichtet von Isolation und ihren Herausforderungen, von neuer Nähe und Freundschaften für ein Ich, dem sich die Kategorien der Zeit und des Raums verschieben. Schau, sage ich zu Natascha, wie mutig diese Frau ist. Schau, wie nah sie dir kommt. Schau, wie wenig verlassen wir noch immer sind im Vergleich zu ihr.
Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Als literarisch kluger Kopf und edelfeiner Stilist ist Michael Mahr schon lange bekannt und mehrfach preisgekrönt. Jetzt hat sich der Literaturwissenschaftler und Kritiker einmal grundsätzlich Stilfragen gewidmet. Wer schreibt wann, wie gut und warum? Und wer nicht? Quer durch die Epochen, um dem Geheimnis großer Literatur auf die Spur zu kommen, so verspricht es der Untertitel des neuen Buches von Michael Mahr. Das ist eine reich gefüllte Stil-, Schatz- und Wunderkammer, durch die wir zusammen mit dem Autor stromern wollen. Michael Mahr ist im Studio und wird uns in dieser Lesart begleiten. Willkommen, guten Morgen, Herr Mahr.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Es ist ein echt massives Buch geworden, an die 650 Seiten. Ich habe mal das Namensregister nur überschlagen und kam so auf über 400 Namen, also quer durch die gesamte deutschsprachige Literaturgeschichte. Jeder von ihnen ein, ja, jeder Name, jeder ein eigener Kosmos. Wie viele Bücher kann man das überhaupt ermessen? Mussten Sie dafür lesen?
Ich habe sie nicht gezählt. Ich kann nur sagen, dass ein Fensterbrett ein sehr langes, schließlich zweireihig vollgestellt war, sodass ich das Fenster gar nicht mehr öffnen konnte, und dann noch ein zweites Bücherwort, was dann, wo dann die Bücher schon links runterkippen. Es war eine Menge, aber ich weiß, ich kann es nicht zählen. Auf der anderen Seite habe ich ja ein Literaturverzeichnis, und da ich in jedes Buch mal, also zumindest geblättert habe, könnte man das dann statistisch nachschärfen, um ein heute beliebtes Werk zu verwenden.
Beim Titel stutzt man sofort. Die Schlange im Wolfspelz heißt es. Das ist stilistisch auf den ersten Blick ein so schiefes Bild, dass man glatt 2 Sekunden überlegen muss, um es zurechtzurücken mit dem Schaf und so, ne? Aus welchem Nest haben Sie denn diese Schlange gezogen?
Na genau, das war die Funktion des Titels, dass er etwas irritieren soll und möglichst auch neugierig machen soll. Es ist eine Kapitelüberschrift aus meinem Buch. Das gilt ja die alte Regel, der Titel steckt immer versteckt irgendwo selbst im Buch drin. Und dieses Kapitel handelt von bewusst schiefen Metaphern. Da gibt es dann Beispiele von Canetti. Da gibt es Beispiele von Frau Stöhr aus dem Zauberberg, die dafür berühmt ist. Dieses Beispiel stammt aus dem Debütroman von Eva Menasse Vienna. Da gibt es also eine Großmutter, die beschwert sich über ihre Pflegerin und sagt, das sei eine Schlange im Wolfspelz. So, mir gefiel der Titel, weil er schillert, er ist rätselhaft und er macht, wie gesagt, hoffentlich neugierig. Man kann da noch was reindeuten über das Verhältnis von Form und Inhalt oder so weiter, muss man aber gar nicht.
warum Kafkas Stil unfassbar gut ist, aber ebenso Wolfgang Herrndorf und Brigitte Kronauer sie entzücken. Wohingegen Goethe, Novalis und Hölderlin gar nicht so gut abschneiden, das wollen wir gleich genauer von Ihnen wissen. Michael Mahr an meiner Seite in dieser Lesart. Musikalisch starten wir auch klassisch mit Madness und ihrem Mr. Apples. Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und zu Gast in dieser Stunde ist der Germanist und Kritiker Michael Mahr. Schöne, allseits gepriesene Bücher hat er geschrieben über Thomas Mann, Wladimir Nabokov, Proust oder auch über Harry Potter und auch über Märchen. Das mit Abstand umfangreichste aber ist jetzt dieses neue, Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur, Stilkunde und Kritik auf über 600 Seiten, eine ganz eigene Literaturgeschichte ist es geworden. Wie kam es denn überhaupt dazu, Herr Mahr? Was hat Sie drauf gebracht, sich so grundsätzlich mit dem Stil und dem Stil großer und größter Autoren zu beschäftigen?
Ja, das hat sich irgendwie organisch so ergeben. Ich habe schon als Student, schon in meinen frühen 20er Jahren, mich weniger für Literaturtheorie interessiert, zum Beispiel als immer für die Frage des Stils. Mich hat immer interessiert, wer wie, warum gut schreibt, warum liebe ich Gottfried Keller, was genau macht, das liegt am einzelnen Satz, liegt an der Komposition. Und nun, jetzt lese ich seit 40 Jahren, dann gab es einen Anstoß von außen, jemand hat gesagt, ach, schreib doch mal ein Essay über Stil, mach sowas wie James Wood auf Deutsch. Und dachte ich, gut, fange ich mal an. Aus dem Essay wurde dann etwas Längeres, weil natürlich das eine nach dem anderen greift und man dann auch irgendwie gründlich sein will. Und na, dann ufert das aus. Wenn ich am Anfang gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich nie gewagt, das anzufangen, aber ich war dann trotzdem sehr froh.
Springen wir mal mitten rein zu einem der Größten. Warum ist Kafka so schwer zu fassen und eigentlich so unfassbar gut? Was macht seinen Stil aus?
Ja, das ist eben die Frage. Ich bezeichne Kafka als Alien. Kafka zeichnet aus, dass er einerseits fast asketisch schreibt, er hat keine Tics, er hat keine Manierismen und er ist trotzdem nach jeder halben Seite sofort zu erkennen. Und genau, was macht das aus, versuche ich in einem langen Kapitel zu ergründen, indem ich mikroskopisch mir die einzelnen Sätze anschaue. Also man findet dann schon Antworten, aber das muss man dann selbst nachlesen.
Springen wir gleich mal zurück zu einem anderen Großen. Goethe, die Wahlverwandtschaften, die haben Sie auch unter das Messer gelegt. Da klappert es gewaltig. Warum?
Na gut, aber zu Goethe muss man dazu sagen, dass ich auch schreibe den Satz, Goethe ist Gott, wenn auch ein fehlbarer Gott in einer Welt der Vielgötterei. Es gibt in dieser Zeit der Klassik auch Wieland oder Lessing, die auch auf ihre Art Götter sind. Die Szene speziell am Anfang der Wahlverwandtschaften, die fällt in mein Fach Dialoge, glaubwürdig oder nicht. Und da erklärt also die Charlotte ihrem Ehemann auf einer halben Seite lang, wann sie sich wie kennengelernt hätten und was mit den Eltern jeweils war und wer wann welches Dings. Also es ist so lächerlich und so unglaubwürdig, weil es nur der Information des Lesers dient. Und da bin ich dann mal kurz streng mit ihm. Aber ansonsten hat er, was er im Faust 2 macht in der Walpurgisnacht, das ist wahrscheinlich das kühnste und lässigste, was in der deutschen Sprache
Sie nennen ihn auch einen Turm, der kaum zu erklimmen ist. Ja. Umso interessanter ist eben dann, wenn man so genau in die Feinanalyse geht. Ein anderer Riese ist Jean-Paul. Bei dem, den nennen Sie den Midas, dem alles, ja, was er anfasst, zum Gold der Metapher wird. Das ist ein vergiftetes Lob.
Es ist leider die Tatsache. Ich halte Jean-Paul fast für den größten Prosaautor überhaupt. Und in kürzeren Stücken kann man ihn auch lesen. Aber die großen Romane wie der Titan zum Beispiel, die sind fast nicht lesbar. Deshalb wird er auch leider fast nicht mehr gelesen, weil er nicht diese Erholungsinseln hat. Weil er alles, was er macht, ist sofort Metapher. Deshalb mein Bild von Midas. Und das ist wunderbar auf einer Seite, aber auf 100 Seiten und auf 300 Seiten gar, ja, ist es dann irgendwie anstrengend.
Und desgleichen sind Novalis und Hölderlin als Prosa-Autoren natürlich große lyrische Götter und ja, eben auch eigene Kosmen. Aber als Prosa-Autoren, Stichwort Hyperion von Hölderlin, auch da haben sie einiges zu bemängeln.
Ich stehe damit ganz alleine, das weiß ich. Also, aber ich finde den Hyperion, bei mir heißt er Hysterion, ziemlich überschätzt. Ich finde, dass es nicht anschaulich ist. Es ist ein Briefroman angeblich, wo aber alle gleich sprechen, was schon mal eigentlich gegen das Genre verstößt. Und es ist eigentlich auch das Charakterbild, das erschütternde Charakterbild eines narzisstisch gekränkten Aufsteigers, der weiß, dass er schon genial ist, aber nicht so richtig durchkommt und das dann aber alles seine Freundin sagen lässt und so. Also ich halte das für ein sehr problematisches Werk, aber ich, wie gesagt, ich weiß, dass ich damit alleine stehe und auch viele Hölderlin-Verehrer vor den Kopf gestoßen habe.
Und Novalis, der Mann mit den Rehaugen?
Novalis ist ein wunderbarer Mensch, eine wunderbare Figur, aber wenn man den Heinrich von Ofterdingen durchsucht nach einem einzigen treffenden Adjektiv, dann kann man genauso gut in der Sahara nach der blauen Blume suchen.
Stichwort Adjektiv. Ihr Buch ist nämlich nicht nur Stilkritik und Analyse, sondern auch ja ein Handbuch, kann man es nennen. Sie schreiben über gute und schlechte Metaphern, über Verbe und Substantive, über Rhythmus und guten Satzbau. Und ein Kapitel hat mich besonders angeheizt, nämlich das um die Adjektive. Am Beiwort sollt ihr sie erkennen, heißt es. Warum können denn Adjektive so tückisch sein?
Naja, eigentlich weniger tückisch als überflüssig. Aber das ist, die Geschichte geht zurück auf einen Satz angeblich schon von Voltaire, der sagte, das Adjektiv sei der Feind des Substantivs. Das wird dann auch von Arno Schmidt zitiert. Es gibt die Schule von Hemingway, die ist eigentlich gegen Adjektive. Die sagt, nur dann, wenn es wirklich unbedingt notwendig ist. Der kommt aus dem Journalismus und die Schule hat sich bis heute gehalten. Es ist auch was dran. Wenn ein Debütant oder eine Debütantin ein Manuskript von einem Roman vorlegt, wird man eher die Adjektive oder die Beiwörter ganz allgemein streichen, als noch welche einfordern. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, es gibt eben auch die anderen Autoren, bei denen sind die Adjektive das Entscheidende. Es gibt große Autoren wie Josef Roth oder Werfel oder auch Thomas Mann, streicht denen die Adjektive und das Werk zerfällt. Und da muss man eben unterscheiden.
Machen wir mal ein Beispiel. Aus dem Josefsroman von Thomas Mann zitieren Sie, die Brüder lächelten ängstlich. Das ist ein Adverb jetzt. Warum ist das so schön und gut?
Ich musste, als ich diesen Satz vor 40 Jahren gelesen habe, einfach wahnsinnig lachen, weil dieses Adverb steht eben im Kontrast zum Verb in dem Fall, also man lächelt normalerweise entspannt oder sonst was, da ist die ganze Situation, die ich jetzt nicht erklären kann, so lustig. Also die Brüder sitzen vor dem Pharao, wissen nicht, wer es ist, aber irgendwie ahnt ihnen, dass da was auf sie zukommt und so weiter. Eben der Josef, den sie damals in den Brunnen geschmissen haben. Und dann kommt dieser kurze Satz, der so diese ganze Komik der Situation plötzlich explodieren lässt für mich.
Ein Gegenbeispiel haben Sie bei Ernst Jünger, hab's mir rausgeschrieben. Also, die Kuckucksrufe waren nun längst verstummt, doch in den höchsten wipfeldürren Zweigen waren unsichtbar die Sprosser aufgezogen, köstliche Sänger, deren Stimme die kühle Feuchte inniglich durchdrang. Jetzt habe ich ein bisschen überbetont, aber das ist too much.
Sie haben so schön, wie Sie es vorgelesen haben, alles dazu gesagt.
Das heißt, er macht zu viel.
Es ist zu erlesen und man hätte ihm da drei streichen können. Es ist immer, das Wichtigste ist beim Adjektiv, um das damit auch zu beenden, dass es immer eine kleine Spannung haben muss. Also es muss uns was wirklich Neues erzählen, sonst kann man es auch weglassen.
Ich musste da an ein Zitat denken von Georges Clemenceau, diesem französischen Politiker 20er Jahre, der auch mal Chefredakteur von Le Monde war. Und der sagte zu seinen Redakteuren, wenn Sie ein Adjektiv benutzen wollen, kommen Sie zu mir ins Büro und fragen um Erlaubnis.
Das ist sehr gut. Dann darf ich aber noch einen zweiten Franzosen zitieren, nämlich Claudel, der hat gesagt, die Furcht vor dem Adjektiv ist der Beginn des Stils. La crainte de l'adjectif est le commencement du style. Das geht in dieselbe Richtung.
Mal Stilkritik Michael Mahr himself. Ein Satz von Ihnen habe ich mir rausgeschrieben. Robert Walser ist immer evokativ und manchmal am Rand des Durchgeknallten.
Ja,
interessante Adjektivsetzung.
Spiele ich vielleicht auch mit verschiedenen Sprachebenen.
Evokativ und durchgeknallt. Kommen wir mal zu den Modernen. Auch die sind vielfältig vertreten. Mir hat besonders gefallen Ihr Kapitel über Brigitte Kronauer. Gott hab sie selig, die große Autorin und Stilistin. Was ist an ihrem Stil für Sie so faszinierend?
Sie hat noch lesen können, was ich über sie geschrieben habe. Hat sie auch gefreut. Ja, sie hat eine sehr sperrige Syntax, muss man sagen. Aber sie hat eben gerade, was die Wortwahl betrifft und dann auch oft ihren fast kleistischen Satzbau da. Und sie hat den Sinn fürs Detail. Also man kann eben bei ihr nie vorhersagen, was als nächstes kommt. Auch ein Kriterium für guten Stil. Also es darf nicht so vorhersehbar sein und das schafft sie immer wieder.
Und wem Sie auch einen Kranz flechten, ganz schön, ist Wolfgang Herrndorf, ebenfalls schon verstorben, tragische Geschichte. Mit Chick hat er ja den Jugendroman, den Salinger, den Fänger im Roggen unserer Tage geschrieben. Der hat Sie auch sehr entzückt.
Ja, ich habe Chick dann irgendwie dann zum dritten Mal gelesen und sage immer wieder, doch, das ist doch ein, ich weiß nicht, ob Jahrhundertroman ist zu viel gesagt, aber jedenfalls ein großer Roman, der überdauern wird. Der Herrndorf ist nicht als Stilist in diesem Sinne so individuell, dass man ihn auf vier Sätzen erkennen könnte, aber die ganze Komposition und die Jugendsprache, wie er sich die aneignet und so weiter, da kenne ich wenige Beispiele dafür sonst in der deutschen Literatur.
Sind etliche Funde, also ich habe auch Namen gelesen, Walter Kappacher zum Beispiel, Gertrud Leutenegger, die haben mir irgendwie von Ferne was gesagt, aber nie gelesen. Nach ihren Kapiteln dachte ich, oh, unbedingt. Wie haben Sie solche Funde gemacht? War das zufällig oder hat man Sie darauf hingewiesen oder waren das schon immer Lieblinge von Ihnen, wo Sie sagten, jetzt habe ich mal die Chance?
Also die beiden Letztgenannten, die kenne ich persönlich und deshalb habe ich auch ihre Bücher immer schon gelesen. Aber ich habe auch Tipps bekommen, natürlich zum Beispiel wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, dass Hildegard Knef eine gute Erzählerin ist.
Der geschenkte Gaul haben Sie drin.
Das hat mir jemand erzählt, bei einem abends in der Kneipe, als man damals noch in Lokale gehen konnte und vieles Gespräch auf Gutschreiben. Übrigens eine Rundfunkredakteurin, eine langjährige, Beate Möllers, ihr Name. Und die sagte dann, ja, die Knef, also der geschenkte Gaul. Ich sagte, wie bitte? Ja, das hat man irgendwie mal so zur Kenntnis genommen am Rande. Und dann bestelle ich mir dieses Buch und die schlage auf. Und ich sage nach 30 Seiten, das ist ja unerhört, wie die schreibt. Das ist so farbig und plastisch und voller Berliner Witz und detailreich und vergnüglich. Also dafür gebe ich, wie ich dann schreibe, dafür lege ich manche Christa Wolf weg. Also
es gibt auch sozusagen bittere Sätze, für die wird man sie vielleicht ein bisschen zausen oder wie gesagt, die Hölderlin-Gemeinde wird vielleicht jaulen. Was mir aufgefallen ist, natürlich auch trotz diesem gigantischen Fundus an Autoren und Autorinnen, es fehlen ein paar ganz gewichtige, wo ich noch dachte, Mensch, guck mal an, gar nicht oder kaum was über Heinrich Böll oder Günter Grass, immerhin unsere zwei Nobelpreisträger.
Das ist ein schlechtes Argument. Hätte ich über Dario vorschreiben sollen.
Nein, nein.
Der Nobelpreis ist im Gegenteil fast schon das Prädikat dafür.
Ja, aber immerhin zwei große.
Nein, ich bekenne mich dazu, dass ich in diesem Buch wirklich keinem Kanon gefolgt bin, sonst hätte ich den natürlich aufnehmen müssen, sondern wirklich nur den persönlichen Vorlieben, zum Teil auch Abneigungen, Idiosynkrasien und Grass und Böll. Ich hätte, wenn ich jetzt noch 2 Jahre länger Zeit gehabt hätte, ganz bestimmt auch noch ein kleines Kapitel über Katz und Maus eingefügt, aber irgendwann muss da auch mal Schluss sein und irgendwann fehlt halt immer jemand am Schluss. Klar.
Irgendeiner mault immer, warum nicht der? Was aber unbedingt noch erwähnenswert ist, Sie haben ein Quiz und zwar in zweigeteilter Form drin, ein Literaturquiz. Zur Entspannung habe ich es mir gedacht. Das erste ist jemand, der gut im Lesestoff ist, der kriegt's raus. Das zweite ist so verdammt schwer, dass es kein Mensch rauskriegt, sag ich jetzt mal. Was war denn diese Idee mit dem Quiz?
Ich weiß auch nicht. Ich wollte den Leser irgendwie beteiligen und ich selbst mache sowas gerne. Und bei dem zweiten hat es mir ein diabolisches Vergnügen gemacht. Zwei andere, also man muss dazu sagen, es gibt immer A, B, C. Also es ist,
man kann raten.
Also
ja,
es
ja,
ist
ja.
Multiple Choice. Also es gibt den echten und dann 2 Fakes. Und das hat mir ein teuflisches Vergnügen bereitet, dann 2 zu suchen, die es hätten schreiben können, was gar nicht so leicht ist. Es ist wirklich verteufelt schwer. Aber jetzt muss ich folgende Geschichte erzählen. Zu meinem Geburtstag haben mir 2 Freunde ein Gegenquiz gemacht. Das waren 30 Zitate. Da stand dann nicht mit ABC denn da, aber am Schluss standen die 30 Autorinnen und Autoren. Und der Witz ist, sie waren alle aus meinem Buch. Jetzt raten Sie, Herr Scholl, wie viel ich von diesen 30 rausgekriegt habe.
Oh, die Hälfte?
4.
Oh, das ist keine gute Quote.
Also man kann einen sehr leicht reinlegen.
Jetzt bin ich froh, dass ich so beim zweiten Quiz bin ich so abgeschmiert. Das tröstet mich jetzt. Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur. Das ist das neue Buch von Michael Mahr, erschienen im Rowohlt Verlag. Danke soweit, Michael Mahr. Sie bleiben bei uns hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur. Und wir hören jetzt Ami zu mit ihrer Absage an jeden Märchenkram. I don't like fairy tales no more. trotz Corona, Lockdown, Homeoffice, Tristesse rast die Zeit vorbei. Schon wieder sind 4 Wochen um und daran erinnert uns immer schönstens unser Mops des Monats, der Lesartpreis für die besonders schrägen, die ulkigsten, originellsten Buchtitel. Hans von Trute hat mit dem Möpschen zusammen wieder tolle erschnuppert.
Der Mops des Monats.
Irgendwann musste der Moment ja kommen. Das Gefühl, jetzt hat es jeden Titel, den Sie sich ausdenken können, mindestens einmal gegeben. Und das kurz vor Weihnachten. Und dann machen Sie doch weiter. Mit Weihnachten. Schadensfall Weihnachten oder unnützes Weihnachtswissen. Das ist eine Art Reihe. Da gibt es aktuell auch unnützes Wissen für Kinder. Okay, das reicht als Stoff für eine ganze Weile. Und dann gibt's da noch Wiedersehen im Land der Weihnachtssterne. Das gehört schon eher in die Kategorie Träum dich weg. Das wiederum gehört in die Unterkategorie direkte Aufforderung an Leserinnen und Leser, etwas ganz Bestimmtes zu tun. Wie Huller dich frei mit Elli Hoop. Manchmal, selten allerdings, werden auch andere Personen oder Dinge im Titel direkt angesprochen. Google zum Beispiel in Liebes Google, wie viele Selbstgespräche sind noch normal? Ansonsten die Klassiker wie Alliterationen, also gleiche Anfangsbuchstaben, Gauner, Glühwein, Geigenklänge. Lustig, diese Dreiklangtitel, da-da-da-da-da-da-da, waren früher sehr beliebt, sind aber fast verschwunden, irgendwie 20. Jahrhundert. Fragen sind auch immer beliebt und Reime gern auch mal beides zusammen, wie in Ist für immer nicht viel schlimmer? Auch eine Frage, und was für eine, ist die hier aus der Restaurantbranche. Ist die Avocado regional? Und auch ein Reim, und was für einer, hier. Working out loud. Sprachspiele. Einfach vegantastisch. Schräge Vögel singen nicht. Keine Panik vor der Angst. Stuttgart, History to go. Und ganz schön sophisticated, eine Art Clash der Verneinungen. Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem. Dann gibt es die simplen, soliden Titel, die dadurch überraschen, dass sie simpel und solide sind. Ich glaube, ich hatte es schon, die Corona-Chroniken. Das Gassi-Buch für besondere Hunde. Das vermutlich allerletzte Ostrock-Buch oder der Schleimreiseführer in das Land der Dämonen 3. Ein bisschen rätselhaft bleibt Gesellschaft ohne Haltegriffe. Mathe für Eltern gibt sicher längst, Mathe für Dummies bestimmt auch. Jetzt aber auch noch Mathe für Eltern für Dummies. Und für die, denen das nicht reicht, Mathe für Anti-Mathematiker. Saisonbedingt bietet der November noch Glühwein erreicht Stellen, da kommt Motivation niemals hin. Und ich stehe mit beiden Beinen fest im Lametta. Der Mops des Monats geht, so kurz vor Weihnachten, an einen Titel zum Selberbasteln. Nehmen Sie ein Wort und spiegeln Sie es. Und zwar nicht waagrecht, also nicht zur Seite, sondern senkrecht. Klappen Sie es nach oben. Das geht wahrscheinlich überhaupt nur mit einem einzigen Wort. Dann nehmen Sie eben das. Und haben den Titel für einen Mama-Muntermacher für mehr Ich in all dem Wir. Das ist der Untertitel zum Mops des Monats. Der geht an die Wortspiegelung WOW, gespiegelt MOM. Wow, Mom.
Der Bobs des Monats November. Mama Muntermacher für mehr Ich in all dem Wir. Im Wir, nicht Wir. Im, bin ich selber schon ganz verwirrt. Im Krüger Verlag erschienen. Michael Mahr, nochmal zwei M's. Hat mir zugehört. Es ist schon unglaublich, ne, was sich Verlage so alles ausdenken, gerade im Sachbuchbereich.
Ja, aber es war auch sehr schön gemacht.
Ich meine, die Alliterationslust, Gauner, Glühwein, Geigenklänge, die ist ungebrochen verführerisch. Eine ganz tückische Stilsache, ne?
Ja, Götter, Gräber und Gelehrte.
Ah, richtig,
früher,
genau.
Glaube ich, das ist so der Urtitel für dieses Genre.
Aber in der Belletristik, glaube ich, findet man, in der großen Belletristik, findet man da eigentlich Titel, wo man sagt, um Gottes Willen würde man heute nicht mehr so nennen? Oder sind sie schon schräg? Müsste man mal gucken, ne?
Ja, aber eigentlich nicht, ne.
Eine sprachlich glasklare Ansage, macht jetzt Stoppock musikalisch, Geld oder Leben. Und da begeben wir uns jetzt in eine Fantasy-Welt der Göttinnen von Utera. Ausgedacht hat sich diese die US-Amerikanerin Namina Forner. In Sierra Leone ist sie geboren, in den 1990er Jahren mit ihrer Familie in die USA eingewandert. Als Drehbuchautorin und Produzentin war sie schon erfolgreich. Jetzt gibt sie ihr Debüt als Schriftstellerin. Unsere Kritikerin ist Susanne Billig. Wir sind mit ihr verbunden. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Über 500 Seiten, Frau Billig, hat dieses Buch, ein Fantasy-Schmöker für Jugendliche, erster Band einer geplanten Trilogie, Golden wie Blut. So der Titel von Teil 1. Beginnen wir einfach und von vorn. Was ist und wo liegt Utera?
Ja, das ist ein pures Fantasieland. Vorn im Buch ist auch eine Karte eingezeichnet. Da gibt es Provinzen in allen vier Himmelsrichtungen. Und die spielen dann im Laufe des Buches auch insofern eine wichtige Rolle, als die Menschen alle etwas unterschiedlich aussehen, je nachdem, aus welcher Provinz sie stammen. Und das sorgt dann für die zwischenmenschliche Dynamik, für Diskriminierung, Ausgrenzung, Kämpfe. Und da wir eben im Fantasy-Genre sind, kämpfen auch Dämonen und Göttinnen und grauselige, düstere Todesrufer in diesen Utera-Kriegen mit.
Die Autorin ist ja in Afrika geboren, und wenn man aufs Cover blickt, so bekommt man den Eindruck, das hat hier schon mit einer Geschichte zu tun, zu haben, die wahrscheinlich in einem afrikanischen Land spielt. Was Sie erzählen, geht gar nicht in die Richtung.
Ja, die Verlage, also die das Buch im Original in der Übersetzung herausgebracht haben, die werben auch damit. Ja, dann heißt es in der Ankündigung, das Buch habe ein ungewöhnliches westafrikanisches Setting. Aber auf den gedruckten Seiten, wenn man das Buch liest, findet man davon nicht viel. Also vielleicht einen entfernten Hauch, manche religiösen Rituale. Aber mir hat das nicht gereicht, um sicher sagen zu können, Utera liegt in Westafrika. Ich muss sagen, mich ärgert das auch ein bisschen. Da stecken mehrere Kurzschlüsse drin, die nicht ganz in Ordnung sind, finde ich. Der Kurzschluss Nummer 1 ist, Autorin mit Kindheit in Westafrika schreibt eine Fantasy-Geschichte. Wo wird sie wohl spielen? In Westafrika, da kommt sie ja her. Kurzschluss Nummer 2. Das Buch spielt in Afrika, vermeintlich. Wie gestalten wir das Cover? Ach, machen wir doch mal ein Zebramuster da vorne drauf. Tatsächlich, Afrika gleich groß, wild. Und Kurzschluss Nummer 3, warum ist Westafrika bitte so außergewöhnlich? Die Autorin kann nichts dafür, aber will man ein Buch, das aufklären soll über Rassismus, ernsthaft auf einer Exotikschiene verkaufen? Also mir bleibt da ein bisschen die Spucke weg, muss ich sagen.
Kommen wir erstmal aber doch zur Geschichte des Buches. Was passiert denn in diesem Utera, also das uns und die jungen Leserinnen und Leser so in den Bann ziehen soll?
Es gibt eine Hauptfigur, das ist eine 16-jährige junge Frau, die heißt Deka, und sie lebt dort in diesem Land Utera als ein Mensch mit etwas dunklerer Haut unter helleren Menschen, die sie massiv diskriminieren. Und das Buch steigt so ein mit ihrem Initiationsritus. Sie hofft, dass sie danach gleichberechtigt ist, aber es stellt sich heraus, dass aus ihren Adern nicht bei so einem rituellen Schnitt das normale rote Blut quillt, sondern sehr verdächtiges goldenes Blut. Sie wird dann aus dem Dorf verschleppt, und dann passiert ganz viel, alles das, was im Fantasy-Genre so passieren kann. Sie gerät in eine Art Unterwelt, wird zur Kriegerin ausgebildet, verliebt sich in einen edlen jungen Waffenbruder und begreift allmählich, na klar, dass sie eine ganz besondere Mission zur Rettung der Welt hat.
Klingt doch spannend.
Ja, das stimmt. Es ist leider nicht ganz so gut geschrieben. Ich finde es sprachlich ein bisschen dürftig. Es ist sehr gewollt und nicht so gut gekonnt. Das sind so die fiesen Sachen, die eine Kritikerin so sagen kann. Die Entwicklung der Figuren ist wenig glaubwürdig. Also sie schildert das sehr wenig aus der Innenperspektive der Figuren, die ja diese Ausgrenzung erfahren. Das soll ja auch Thema sein. Das wird alles so von außen aufgeklebt. Also das hat mich literarisch nicht wirklich überzeugt.
Ich meine, vom Verlag angekündigt, und Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, sind so eine billige im Nebensatz, ist das Buch ja so als antirassistisch, der Aufklärung verpflichtet, auch die Diskriminierung von Frauen wird thematisiert. Ist das vielleicht der Punkt, was die Geschichte dann vielleicht doch schwächer macht, dass die gesellschaftspolitischen Themen so sehr in den Vordergrund gerückt sind und dass die Zeichnung der Figuren entsprechend dann plakativ ist?
Ja, das könnte sein, aber ich glaube das nicht mal. Also die Autorin liebt ihre Geschichte schon sehr. Die drückt da auch unglaublich auf die Tube. Es gibt ganz viele Wendungen und Komplikationen, auch ganz viel Grausamkeit. Es ist ein grausames Buch. Also da krachen die Knochen und das Blut spritzt und die Gliedmaßen werden abgehackt. Ja. Es ist ein Fantasy-Schmöker. Und auch solche Bücher haben ihr Segment und ihre erfreute Leserinnen und Leserschaft. Das finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Das Problem mit diesem Buch ist, dass es von den Verlagen in eine Liga geschoben wurde, in die es nicht gehört. Die Autorin kann sich vielleicht noch entwickeln, aber noch ist sie nicht so weit. Und dieses Buch hat nichts zu tun mit Büchern, wie sie in den USA mehr und mehr geschrieben werden, von jungen afroamerikanischen Autorinnen und Autoren, die sich mit dem Rassismus auseinandersetzen und nicht von ungefähr. Denkt man mal an ein Buch wie The Hate U Give mit den Mitteln eines knallharten Realismus. Also mit so einem Thema ins Fantasy-Genre zu gehen, da muss man schon, berühmtes Beispiel Margaret Atwood, der Reporter Mark, da muss man in der Lage sein, diesem Freigesetzten der Fantasie eine unglaublich präzise, durchüberlegte sozialpolitische Analyse zur Seite zu stellen, damit das funktioniert. Und hier funktioniert es nicht.
Die Göttin von Otera, Golden wie Blut von Namina Forna, hält der Kritik von Susanne Billig also nicht stand. Danke für Ihre Einschätzung, die als Text auch nachzulesen ist, wie gewohnt, unter www.deutschlandfunkkultur.de. Im Löwe Verlag ist der Roman erschienen, übersetzt aus dem Amerikanischen von B.A. Reiter. 512 Seiten, kosten rund 20 Euro. Michael Mahr, unser Studiogast, hat zugehört. Sie haben sich aber auch mal eine Fantasy-Welt erobert mit Harry Potter. Da haben Sie drüber geschrieben. Herr Mahr, was hat Sie damals so fasziniert oder was fasziniert Sie an Harry Potter?
Wir sprachen vorhin von Nobelpreis. Also ich hätte ihn der Rowling lieber gegeben als manch anderen.
Tatsächlich?
Autorinnen. Ja, ich hab sehr spät angefangen. Da war der vierte Band schon erschienen und dann lag der erste Band zufällig in meinem Arbeitszimmer rum. Und dann dachte ich, okay, schau halt mal rein. Aber nach dem ersten Satz, der dich langweilt, schlägst du es zu. Zwei Tage später war ich in Band 3 und so.
Ach tatsächlich, da sind Sie richtig angefixt worden.
Das war ein Leserausch, wie ich ihn selten hatte.
Alle 7 Bände. Oder, ne?
Ja, wie gesagt, als ich las, war der 5. noch nicht erschienen. Ich habe das dann verfolgt. Ich habe dann mittendrin mein erstes Buch geschrieben mit Prognosen, von denen dann die meisten nicht eintrafen, aber ein paar schon. Und als dann alles fertig war, habe ich noch so eine Art von Handbuch oder Lexikon ist zu viel gesagt, eine Art, ebenso ein Potter-Handbuch geschrieben. Bin aber seitdem, glaube ich, auch für alle weitere Fantasy verdorben. Also wäre jetzt auch nicht in Verdacht geraten, dieses Buch, was eben besprochen wurde, mir anzuschauen.
Da kann einiges schiefgehen wahrscheinlich in dem Genre. Ne? Ich meine, es gibt ja auch so die großen Klassiker, was weiß ich, Herr der Ringe und die Krone von Narnia.
Das ist das, was man noch
nennen
kann.
War nie so meins. Ne? Ja. War auch nicht erst so diese Form?
Ich habe Herr der Ringe nie ganz gelesen, gebe ich zu. Und ich weiß, dass die Rowling auch hier und dort sich da was rausgepickt hat. Aber wie gesagt, ich liebe Harry Potter. Und die Fantasie und der Detailreichtum und die Figuren, die sie sich ausgedacht hat, das ist schon was sehr Einmaliges.
Michael Mahr, Sie bleiben weiter bei uns und wir hören jetzt Guacao zu. Gott, also wie spricht man denn diesen Namen aus? So karibisch nennt sich jedenfalls die Band aus Hamburg. Felicity heißt das Lied.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Kanavoni wahr sein ist eine erfolgreiche Kinderbuchreihe um den jungen Finn und seine Freundin Jolla. Autor Martin Muser liest aus Band 3 und zeigt ausgewählte Schauplätze des Romans auf der Website des Literaturhauses Berlin. In Teil 3 besucht Jolla Finn in Berlin-Kreuzberg. Passt, der Junge hat gerade sturmfrei.
Hat deine Mama gar nichts im Haus? Fragt Jolla verwundert. Kein Bier, kein Wein, kein Schnaps? Finn schüttelt den Kopf. Mama trinkt nie Bier. Ab und zu mal Wein oder Sekt, aber dann kauft sie nur eine Flasche. Mist, sagt Jolla. Ich hätte gewettet, dass deine Mama irgendwo was hat. Erwachsene haben doch sonst immer Schnaps im Haus. Finn ist eigentlich ganz froh darüber, dass Mama nichts im Haus hat. Von Schnaps wird man ganz schnell betrunken oder sogar süchtig.
Kanavoni wahr sein, Teil 3. Manchmal kriegt man einfach die Krise. Lesung, Gespräch und Spaziergang mit Schriftsteller Martin Muser. Alles zu finden auf literaturhaus-berlin.de. Annie Ernaux, Détier Eribon, in Deutschland zum Beispiel Melikiak oder auch Daniel Schreiber. Sie alle widmen sich dem autofiktionalen Schreiben und erlauben damit durch das Ich einen Blick in die Gesellschaft. Die Diskussionsreihe Vom Unbehagen in der Fiktion beschäftigt sich mit dieser boomenden Textform und lotet den schmalen Grat zwischen Fakt und Fiktion aus. Die Veranstaltungen ausgewählter Literaturhäuser in Deutschland, die in der vergangenen Woche stattfanden, sind jetzt als Mitschnitt im Netz verfügbar unter literaturhaus.net. Martin Heidegger und Paul Celan treffen sich 1967 zu einem Gespräch in Todtnauberg. Auf der gemeinsamen Fahrt dorthin wird kaum geredet. Mehr ist nicht überliefert. Schriftsteller Hans-Peter Kunisch hat akribisch recherchiert und webt in seinem Buch Todtnauberg einen Gesprächsfaden zwischen dem Philosophen und dem jüdischen Lyriker und erklärt auch, was ausgerechnet Celan mit Heidegger verband.
Das war so eine Suche nach unverbrauchter Sprache, nach Ausdrücken, die man noch nicht hatte, die jenseits des Allgemeinen, des Gängigen waren. Das ist ein gemeinsames, gab es aber auch viel Trennendes.
Todtnauberg. Das Literaturhaus Köln lädt heute Abend um 19.30 Uhr zu einer virtuellen Lesung mit Hans-Peter Kunisch ein. Der Link ist unter literaturhaus-köln.de zu finden.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Ja, Lesungen, literarische Veranstaltungen, das meiste geht nur virtuell bei Ihnen. Michael Mahr war es auch ziemlich essig jetzt mit öffentlicher Schlangenbeschwörung. Zu normalen Zeiten hätten Sie sich vermutlich vor Anfragen nicht retten können. Sie aber hat Corona noch ganz anders im Griff gehabt. Sie waren infiziert. Wir mussten unsere erste Verabredung im letzten Monat deshalb auch verschieben. Wie geht es Ihnen heute?
Sehr gut. Ich hatte großes Glück. Es war ein sehr milder Verlauf. Es war 2 Tage vor der geplanten Buchpremiere, auf die wir seit Monaten hingearbeitet hatten. War ich etwas fiebrig und dann haben wir halt einen Test gemacht, einen Schnelltest. Und der war sehr positiv, sehr eindeutig positiv. Dann war ich 14 Tage in Quarantäne. Es war ein milder Verlauf und seitdem habe ich bis auf eine gewisse Schlappheit, die man aber auch gerne dem November zusprechen mag, geht es mir wieder gut.
Ja, man will jetzt nicht kriegen, weil man jetzt immer mehr von so Nachwirkungen hört. Ne? Dass man
Wenn die Verläufe schwer sind, gibt es eben auch oft diese komplizierten Nachwirkungen. Ich bin bis jetzt davon zum Glück verschont geblieben und bin jetzt immerhin clean sozusagen. Also einerseits immun, andererseits nicht ansteckend.
Jeder Mensch, der Corona hatte, der spricht anders, sieht wohl anders auch auf jene, die die Lage immer noch nicht begriffen haben oder sie sogar leugnen. Geht Ihnen da auch der Hut hoch?
Ich selbst bin das beste Beispiel dafür. Ich habe aufgepasst, ich hatte immer eine Maske und ich habe es trotzdem bekommen. Ich weiß bis heute, ich habe nicht die geringste Idee, woher. Und also selbst das genügt nicht. Also insofern, ja, bin ich sehr ärgerlich darüber.
Wir jedenfalls damals waren sehr erschrocken, als Sie anriefen und sagten, Leute, ich kann nicht kommen. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute bei uns sind. Michael Mahr, gleich schenken Sie uns noch was nach Bill Withers. Gott hab den Großen auch selig. Unverwelkt bis heute, die Excuse Me.
Adventskalender.
Ich heiße Ulrike Dresner. Meine Freundin Natascha kommt, auch wenn ihr Name so klingt, nicht aus Russland, sondern aus den Niederlanden. Ihr schenke ich ein Buch, das in Österreich spielt, weil sie das Reisen können vermisst. Tatsächlich spielt das Buch nur auf einem kleinen Fleck von Österreich. Dort finden sich eine Jagdhütte, eine noch kleinere Hütte, Wald. Die Ich-Erzählerin, eine Frau in ihren 40ern, wacht eines Sommermorgens in diesem Jagdhaus auf, allein bis auf den Hund ihrer Freunde. Bald findet sie heraus, dass sie nicht mehr ins Dorf gehen kann. Eine unsichtbare Grenze ist entstanden. Alle Lebewesen hinter dieser Grenze sind tot. Sie nennt die Grenze die Wand. So heißt auch der Roman, die Wand. Geschrieben hat ihn Marlene Haushofer, erschienen ist er 1963. Er erzählt davon, wie seine Protagonistin überlebt. Die Wand schützt sie. Sie isoliert sie aber auch. Die Wand ist wie eine riesige Maske. Die vertrauten Grenzen, gesetzt von Geschlecht, Stand, Alter, verlieren ihre Gültigkeit. Trotz des eingeschränkten Bewegungsradius entstehen neue Freiheiten und Beziehungen. Erzählt wird vom Wachsen eines Innenraums durch Einschränkungen im Äußeren. Haushofer gelingt dies spannend, wahrhaftig, mit immenser Anschauungskraft. Sie berichtet von Isolation und ihren Herausforderungen, von neuer Nähe und Freundschaften für ein Ich, dem sich die Kategorien der Zeit und des Raums verschieben. Schau, sage ich zu Natascha, wie mutig diese Frau ist. Schau, wie nah sie dir kommt. Schau, wie wenig verlassen wir noch immer sind im Vergleich zu ihr.
Unser Adventskalender täglich. Ab heute öffnen wir ein Türchen hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur bis Weihnachten. Und den Auftakt hat die Schriftstellerin Ulrike Dresner gemacht. Sie verschenkt Marlene Haushofers berühmten Roman Die Wand. Im List Verlag gibt es eine preiswerte Taschenbuchausgabe für 10 €.